Über all das können wir sprechen mit dem Laser- und Plasmaphysiker Markus Roth von der Technischen Universität in Darmstadt. Einen schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Um mal kurz zu klären, worum es bei unserem Thema eigentlich geht. Wie sieht eine Kernfusion aus? Was passiert da?
Also die Kernfusion, der Motor der Sterne, ist die Verschmelzung von zwei leichten Atomen zu einem etwas schwereren, wobei große Mengen Energie frei werden. In unserem Fall verwenden wir dazu zwei verschiedene Wasserstoffatome, ein sogenanntes schweres und ein überschweres Wasserstoffatom, und verbrennen beide zusammen, verschmelzen sie zu einem Heliumatom und einem Neutron.
Und in dem Fall entsteht dann neue Energie?
Dabei entsteht eine neue Energie, genau.
Und bisher war das nicht gelungen. Woran sind denn die Versuche bisher gescheitert und was hat man herausgefunden?
Also der Hintergrund ist, es gibt zwei prinzipielle Ansätze zu dieser Kernfusion. Kernfusion selber zu erzeugen ist relativ einfach, dabei aber mehr Energie zu erzeugen, als man vorher reinsteckt. Das ist die Kunst bei der Sache. Es gibt zwei prinzipielle Ansätze. Das eine ist der Einschluss über Magnetfelder und damit eine sozusagen stationäre, dauerhafte Kernfusion am Brennen zu halten. Der andere Ansatz ist der Einschluss über die eigene Massenträgheit, bei der ähnlich wie in einem Motor gepulst die Energie umgesetzt wird und man nach jedem Puls einen neuen Brennstoff und einen neuen Zünder sozusagen zusammenbringt.
Sie haben schon die Kernfrage gerade eben angesprochen. Es ist die Frage, wie viel Energie holt man da überhaupt heraus, damit es sich auch lohnt? Wie viel Energie hat man denn in Kalifornien jetzt gewinnen können?
Also die Energie, die jetzt veröffentlicht worden ist, waren lächerliche 17 Kilojoule, die man erreicht hat. Der Hintergrund ist, man hat natürlich wesentlich mehr Energie aus dem Lasersystem hineingesteckt. Es hat das erste Mal mehr Energie ist aus der Fusion aus diesem Experiment herausgekommen, wie vorher der Brennstoff an Energie aufgenommen hatte. Das liegt einfach daran, dass von der Steckdose bis hin zu der Energie, der der Brennstoff am Schluss abbekommt, es bei diesen Experimenten noch gewaltige Verlustfaktoren gibt. Das liegt auch daran, dass das ein Experiment zur Grundlagenforschung ist, das nicht auf Energieeffizienz optimiert ist.
Auch wenn es eine, wie Sie sagen, lächerliche Anzahl ist, was man da rausgeholt hat, als Pyrrhus-Sieg, höre ich raus, würden Sie das Ganze nicht bezeichnen?
Nein, also das hat zwei bedeutende Aspekte, die ja für uns eine große Rolle spielen. Das erste Mal ist tatsächlich mehr Energie während dieser Fusion entstanden, als man vorher in dieses Pellet deponiert hatte. Und das bedeutet, dass die Fusionsprozesse im Inneren anspringen. Das heißt, der Zündfunke hat für eine kurze Zeit mal aufgeglimmt. Es hat den Brennstoff nicht durchzünden können. Das war bei diesem Experiment auch nicht zu erwarten. Aber man hat das erste Mal beobachtet, dass die Fusion signifikant zur Energie an dieser Stelle beiträgt. Und das zweite, für uns noch viel wichtigere Ergebnis dabei ist, dass erstmals die Experimente, die sehr, sehr kompliziert sind, mit den numerischen Berechnungen, mit den Vorhersagen sehr gut übereingestimmt haben. Das war das große Problem in den letzten Jahren, dass offensichtlich die Theorien zu schlecht waren und man die eigentlichen Wechselwirkungen innerhalb dieses Brennstoffs nicht gut genug hat beschreiben können.
Stellt sich natürlich die Frage, was ist denn der nächste Schritt in der Forschung zu diesem Thema, um was daraus zu machen?
Es gibt von diesen Experimenten ausgehend jetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, sozusagen Stellschrauben, an denen man drehen kann. Das letzte Experiment, was noch nicht veröffentlicht wurde, wurde am 20. Januar durchgeführt. Dort hat man die Ausbeute, die jetzt veröffentlicht wurde, nochmal verdoppeln können. Das heißt also, das letzte Experiment ist nochmal doppelt so gut gewesen wie das, was man jetzt gerade in die Presse genommen hat. Das heißt also, da gibt es noch eine ganze Reihe von Stellschrauben, an denen offensichtlich zu drehen ist. Und das ist jetzt ein Programm, was die nächsten Jahre weitergefahren wird, um zu gucken, ob man die Fusion auf diese Weise erreichen kann.
Und könnte eine erfolgreiche Kernfusion irgendwann die gesamte Menschheit mit Energie versorgen oder gibt es da auch Gefahren, die solche Fusionen mit sich bringen?
Also prinzipiell ist die Kernfusion der ideale Energieträger. Er ist im Verhältnis zu seiner Masse eine unglaubliche Energiequelle. Also im Vergleich zu allen chemischen Energieträgern ist mehrere tausendmal mehr Energie pro Masse in diesem Energieträger gespeichert. Der zweite große Vorteil politischer Natur ist, der Ausgangsstoff, der Brennstoff sozusagen, ist überall auf der Welt gleichmäßig verteilt, also überall gleichmäßig erhältlich. Das heißt, es müsste keinen Kampf um Ressourcen oder sowas geben, weil jeder die Ressourcen gleich nutzen könnte. Außerdem ist weder das Ausgangsprodukt noch das Endprodukt radioaktiv. Und als letztes nicht zu vernachlässigenden Vorteil ist, es kann keine Kernschmelze oder keinen atomaren Unfall dabei geben. Wenn irgendwas in diesem Kraftwerk schieflaufen sollte, stoppt man einfach die nächste Zündung und damit ist der Versuch beendet oder das Kraftwerk stillgelegt.
Erstmals ist bei einer Kernfusion mehr Energie herausgekommen, als vorher hineingesteckt wurde. Der Laser- und Plasmaphysiker Markus Roth von der Technischen Universität in Darmstadt sagt, das ist schon ein Durchbruch. Dankeschön für das Gespräch.
Herzlichen Dank.